Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Roder, einen schönen guten Abend. Ein längerer Lockdown, darauf stimmt die Politik die Menschen langsam aber sicher ein. Wenn es nach den Ländern geht, dann soll der Teil-Lockdown verlängert werden. Es soll noch weniger Kontakte geben und mehr Masken, vor allem in Schulen, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
Insbesondere in den Hotspots ist es so, dass auch die Schule leider einer der Infektionsherde ist. Das würde bedeuten, dass die Schulen grundsätzlich offen bleiben. Wäre als Vorschlag aber generell Maskenpflicht, auch in der Grundschule.
So Markus Söder von der CSU heute im Bericht aus Berlin. Was die Länder konkret vorschlagen vor ihrem wichtigen Treffen mit Angela Merkel am Mittwoch, dazu dann gleich die Einzelheiten. Außerdem, die G20-Staaten wollen Corona-Impfstoffe gerecht verteilen auf der ganzen Welt. Darauf haben sie sich geeinigt bei ihrem virtuellen Gipfel heute. Wie sie das konkret finanzieren wollen, das ist noch nicht so ganz klar. Darüber berichten wir auch gleich. Und wie die Zeitungen von morgen dann einige dieser Themen kommentieren, das hören Sie hier in der Presseschau um kurz vor 11:30. Alle Jahre wieder ist dieses Jahr nicht. So viel steht ja fest mit Blick aufs Fest. Denn wegen der Corona-Pandemie wird Weihnachten nicht wie alle Jahre wieder gefeiert. Aber auch vor Weihnachten gibt es ja noch ein paar Tage, nämlich den kompletten Dezember. Und wenn es nach den Ländern geht, dann soll der bestehende Teil-Lockdown mindestens bis kurz vor Weihnachten verlängert werden. So steht es in einer Beschlussvorlage, die aber offenbar noch nicht mit allen Ländern final abgestimmt ist. Was darin vorgesehen ist, das hat Frank Capellan sich angeschaut.
Das ganze Wochenende über war klar, Bund und Länder wollen den Lockdown verlängern und zum Teil auch verschärfen. Die Kanzlerin hatte die Länder aufgefordert, eigene Vorstellungen zu präsentieren, nachdem sie vor einer Woche mit ihren Vorschlägen gescheitert war. Nun wird eine entsprechende Beschlussvorlage der Länder öffentlich, aus der hervorgeht, dass der Lockdown bis zum 20. Dezember andauern soll. Restaurants, Kneipen und Hotels, aber auch Kinos und Theater müssten demnach weiter geschlossen bleiben.
Es kann weder ein Weiter-so geben, weil die Zahlen nicht genügend nach unten gehen, noch können wir lockern,
hatte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans betont. Der Christdemokrat hatte Angela Merkel schon in der vergangenen Woche in ihrem Drängen nach einem härteren Kurs unterstützt. Merkel sieht sich nun im Einlenken der Länder bestätigt und stellt einen gemeinsamen Beschluss für den kommenden Mittwoch in Aussicht.
Die Bürgerinnen und Bürger sollen von Bund und Ländern eine geschlossene, gemeinsame Antwort bekommen. Darauf haben sie eigentlich ein Recht und daran arbeiten wir jetzt diesmal sehr intensiv.
In der Beschlussvorlage der Länder, die dem Hauptstadtstudio vorliegt, werden verschärfte Kontaktbeschränkungen in Aussicht gestellt, die vom 1. Dezember bis zum 17. Januar 2021 gelten sollen. Demnach dürften sich nur noch maximal 5 Menschen aus 2 Haushalten treffen dürfen. Die Weihnachtstage sind gesondert zu betrachten, heißt es in dem Papier. Einige Länder wollen auch Silvester einbeziehen. Kinder bis 14 Jahre sollen von den Beschränkungen ausgenommen werden. Mit dieser Regelung soll Weihnachten auch in diesem besonderen Jahr als Fest im Kreise von Familien und Freunden möglich sein, schreiben die Regierungschefs weiter. Dass Kontaktreduzierung dringend erforderlich sei, hatte zuvor schon die Kanzlerin unterstrichen.
Tatsache ist, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne gekommen wären durch die Kontaktbeschränkungen. Wir haben in vielen Ländern ein Plateau erreicht. In einigen wenigen Ländern gehen die Zahlen auch deutlich nach unten. In einigen wenigen steigen sie noch.
Während Merkel vor einer Woche mit neuen Regeln für die Schulen noch abblitzte, bringen die Länder diese nun ebenfalls auf den Tisch. Ab Klasse 7 und in Berufsschulen soll es eine Maskenpflicht im Unterricht geben. Allerdings können Schulen ohne Infektionsgeschehen ausgenommen werden. Auch über Wechselunterricht sollen die Länder eigenverantwortlich entscheiden. Neu ist der Vorschlag, im Fall einer Corona-Infektion die gesamte Klasse inklusive der beteiligten Lehrer in Quarantäne zu schicken, die mit einem Negativtest nach 5 Tagen beendet werden kann. Für Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD sind all diese Maßnahmen zwingend. Berlins regierender Bürgermeister, Sozialdemokrat Michael Müller, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, betont im ZDF allerdings, dass die Länder Ausstiegsmöglichkeiten wünschen. Bei Inzidenzen von weniger als 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern soll es möglich sein, Schließungen und Beschränkungen schrittweise zu lockern.
Wir haben bundesweit ein Problem, alle miteinander. Nirgendwo sind die Zahlen wirklich gut, aber sie sind eben in einigen Bundesländern oder Regionen doch besser als in anderen. Und dass man dann gegebenenfalls bei einer weiterhin positiven Entwicklung auch früher Dinge möglich machen kann als in anderen Ländern, das ist durchaus auch eine Überlegung, die jetzt festgehalten wurde.
Insgesamt allerdings gilt erst einmal, was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder klarstellt.
Wir müssen uns leider mit der Tatsache vertraut machen, dass der Lockdown verlängert wird.
Im Deutschlandfunk versichert Wirtschaftsminister Peter Altmaier, dass die finanziellen Hilfen für alle vom Lockdown betroffenen Unternehmen über den November hinaus verlängert werden sollen.
Als Wirtschaftsminister stehe ich dafür ein, dass wir den Betroffenen, denen wir ja viel zumuten, ein akzeptables Hilfsangebot machen.
Darauf hat sich auch Finanzminister Olaf Scholz bereits festgelegt.
Vor dem Corona-Gipfel am Mittwoch zurren die Länder ihre Vorschläge jetzt fest. Unter anderem wollen sie den Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängern. Das waren Informationen von Frank Capellan. Corona nimmt ja nicht alle gleich mit. Das gilt für infizierte Menschen, aber auch für Staaten. Denn ärmere Länder sind gebeutelter von den Folgen der Pandemie. Reichere Staaten wollen dafür sorgen, dass auch die ärmsten Länder jetzt Corona-Impfstoffe bekommen. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs heute beim virtuellen G20-Gipfel verständigt. Wie sie diese Maßnahmen konkret finanzieren werden, das steht allerdings nicht im Abschlusspapier. Aber auch beim Thema Klimaschutz waren sich immerhin alle einig, mit einer Ausnahme, nämlich noch Präsident Donald Trump. Björn Blaschke.
König Salman fasste in seinem Schlusswort zum G20-Gipfel die Ziele des Treffens zusammen. Wir haben dieses Jahr viel erreicht. Wir haben unsere Verpflichtung bekräftigt, weiterhin zusammenzuarbeiten, um uns der Herausforderung der Covid-19-Pandemie zu stellen, um Leben und Lebensunterhalt zu sichern und die am stärksten gefährdeten Gruppen zu schützen. Wir haben wichtige Strategien verabschiedet, die auf eine Erholung der Wirtschaft abzielen und sie widerstandsfähig, nachhaltig, inklusiv und ausgewogen zu machen. Corona, die Weltwirtschaft und der Klimawandel standen im Zentrum der Diskussionen der G20-Staats- und Regierungschefs. Aus der Abschlusserklärung des Gipfels geht hervor, dass die Gruppe keine Mühe scheuen wolle, einen gerechten Zugang zu erschwinglichen Corona-Impfstoffen herzustellen für alle Menschen auf der Welt. Dafür haben die G20 unter anderem einen Fonds gegründet, zu dem sich Kanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz nach dem Gipfel äußerte.
Deutschland hat in diesen Fonds eingezahlt, aber es fehlen noch erhebliche Mittel und deshalb müssen wir hier auch weitermachen.
Die Pandemie hat unmittelbare Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Insbesondere ohnehin ärmere Länder sind hart getroffen. Kanzlerin Merkel.
Es ist zum ersten Mal seit langem, dass wir wieder eine Zunahme an Armut haben auf der Welt. Und dem müssen wir uns natürlich im Weiteren entschieden entgegenstellen.
Kurz, die G20 wollen alles unternehmen, um die angeschlagene Weltwirtschaft wieder anzukurbeln und gleichzeitig die ärmeren Staaten zu entlasten. Im Mai wurde bereits vereinbart, dass diese Länder einen Aufschub für Zins- und Tilgungszahlungen bis Jahresende erhalten. Dieser Aufschub wurde nun noch einmal verlängert, so das Abschlussdokument der G20. Und so auch Finanzminister Olaf Scholz, der zusammen mit Merkel nach dem Treffen der Mächtigen vor die Presse trat.
Mittlerweile sind es 77 Länder, die keine Zinsen mehr zahlen müssen und die Tilgungsleistungen, die sie für ihre Auslandsschulden bei anderen Staaten leisten müssten, jetzt ersparen können, um unmittelbar davon Aktivitäten und Investitionen in ihren Ländern zu finanzieren. Ob es nun um Schutzausrüstung geht, Krankenhäuser oder Wirtschaftshilfen, die auch in diesen Ländern notwendig sind.
Ein weiterer Themenblock des G20-Gipfels, der Klimaschutz und das Pariser Klimaschutzabkommen.
Die 19 Staaten, die dem Pariser Abkommen angehören, haben bekräftigt, dass sie sich diesem Pariser Abkommen verpflichtet fühlen. Dieses Abkommen wird jetzt 5 Jahre alt und wir werden daran arbeiten, auch von europäischer Seite unsere Zielverpflichtungen zu verbessern.
Alle Teilnehmer des G20-Gipfels sehen, dass sie durchaus mehr leisten könnten. Nur einer nicht, noch US-Präsident Donald Trump. In wohl einem seiner letzten internationalen Auftritte nutzte er den Gipfel. Er rechtfertigte erneut, dass er dem Pariser Abkommen kündigte, und redete es schlecht. Um amerikanische Arbeiter zu schützen, habe ich die USA aus dem unfairen und einseitigen Pariser UN-Klimaabkommen zur Reduzierung von Treibhausgasen herausgezogen. Ein sehr unfaires Abkommen für die USA. Das Abkommen von Paris wurde nicht geschaffen, um die Umwelt zu schützen, sondern um die Wirtschaft der USA umzubringen.
Ein Teilnehmer hat die Gelegenheit wahrgenommen, die eigene Großartigkeit zu schildern. Mit genau diesen Worten hat Olaf Scholz den Auftritt von Trump lakonisch zusammengefasst. Und die Beschlüsse auf dem G20-Gipfel hat für uns Björn Blaschke zusammengefasst. An diesem Wochenende wurde es ganz grundsätzlich bei den Grünen. Die Partei hat nämlich beraten, debattiert über ihr neues Grundsatzprogramm und das dann beschlossen. 3 Tage lang virtuell ging das. Die Grünen lehnen inzwischen unter anderem die neue Gentechnik nicht mehr rundheraus ab. Und worauf sie sich noch geeinigt haben, das hat Klaus Remme zusammengefasst.
Am Ende dieses 3-tägigen Parteitags trat Bundesgeschäftsführer Michael Kellner auf die Bühne im Berliner Tempodrom.
Boah, ich bin so unglaublich erleichtert. Wir haben es geschafft.
Kellner sprach zu über 800 Delegierten, die für diesen digitalen Parteitag seit Freitag zugeschaltet waren. Mit 4-stündiger Verspätung hatten sie in der Schlussabstimmung über ein neues Grundsatzprogramm entschieden.
Von 708 abgegebenen Stimmen haben sich 684 Personen für das Grundsatzprogramm entschieden, 15 haben mit Nein gestimmt, 9 haben sich enthalten und somit haben wir jetzt ein Grundsatzprogramm.
Nachdem die Kontroverse um das 1,5-Grad Klimaschutzziel gestern durch einen Kompromiss entschärft wurde, bevor es zu Kampfabstimmungen kam, gab es in den Stunden vor der Schlussabstimmung zu den Themen direkte Demokratie und Sozialpolitik auch Änderungsanträge mit Aussicht auf Erfolg. Kritiker des Leitantrags wollten die Möglichkeit des Volksentscheids auf Bundesebene in das Programm aufnehmen. Michael Kellner sprach sich in diesem Punkt gegen die Position der Parteispitze aus. Grünen-Chef Robert Habeck argumentierte dagegen. Insbesondere durch die neue polarisierende Rolle der sozialen Medien sei es sinnvoller, die direkte Demokratie durch Empfehlungen von Bürgerräten zu stärken. Hier erst Kellner, dann Habeck.
Ich kenne ja die Sorgen. Die Volksentscheide würden Parlamente schwächen. Das ist konstruiert. Lasst uns mutig bleiben und unsere Position pro Volksabstimmung auf Bundesebene beziehen.
Volksentscheide werden polarisieren. Es sind Ja-Nein-Entscheidungen. Es ist schwarz oder weiß. Und ich bitte euch herzlich, wählt nicht die weitgehendere Lösung, sondern die bessere Lösung und zerstört nicht die bessere Lösung durch die weitgehendere.
Mit 51,5% setzte sich der Bundesvorstand in dieser Frage knapp durch. In der Debatte, die fast ausschließlich durch Live-Zuschaltungen von Delegierten zustande kam, brauchte es mitunter starke Nerven. Hier versuchte Jürgen Trittin in Sachen direkte Demokratie gegen die Option Volksentscheid zu argumentieren.
Die Südumgehung, liebe Freundinnen und Freunde,
es macht Sinn, Jürgen, wenn du deinen eigenen Ton ausschaltest.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mich gefreut, als wir in 20 Jahren Kampf in einem Bürgerentscheid die Südumgehung in Göttingen gestoppt haben. Und ich habe mich tierisch
Jürgen, du musst nur so ruhig bleiben wie das Präsidium.
Gestritten wurde auch über die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Im Leitantrag war davon keine Rede. Hartz IV soll demnach durch die sogenannte Garantiesicherung abgelöst werden. Die Bedarfsabhängigkeit soll bestehen bleiben. Grünen-Chefin Annalena Baerbock machte sich dafür stark. Claudia Roth war es, die unter anderem für einen Kompromiss zwischen beiden Positionen warb. Garantiesicherung ja, aber perspektivisch die Zusammenführung von Sozialleistungen orientiert an der Leitidee des bedingungslosen Grundeinkommens. Hier beide Positionen im Ton, erst Roth, dann Baerbock.
Wir sollten Brücken zueinander und nicht Mauern zwischen uns errichten. Unser Änderungsantrag ist also ein Versöhnungsangebot.
Ihr kennt mich als Streiterin für die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Daher bitte ich euch aus tiefstem Herzen, stimmt für das klare Modell der sozialen Garantiesicherung.
Diese Abstimmung endete mit einer Niederlage des Bundesvorstands. 62% der Delegierten sprachen sich dafür aus, das Grundeinkommen als Perspektive ins Grundsatzprogramm aufzunehmen. So wie Annalena Baerbock und Robert Habeck zuvor, formulierte zum Ende des Parteitags der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Führungsanspruch der Grünen im Bund. In Baden-Württemberg sieht sich Kretschmann Kritikern gegenüber, die seine Klimaschutzpolitik für unzureichend halten, die mit dem Verweis auf die Wissenschaft auf drastischere Maßnahmen drängen.
In unserer Gesellschaft gibt es Ängste, Zielkonflikte und widerstreitende Interessen. Deshalb brauchen wir nicht nur die richtigen Ideen, sondern wir brauchen vor allem Mehrheiten für wirksamen Klimaschutz. Die bekommen wir nicht, wenn wir einfach nur auf die Ergebnisse der Klimaforscher verweisen. Mehrheiten erringen wir nur, wenn wir eine attraktive Lösung anbieten, indem wir aufzeigen, wie Klimaschutz und Wohlstand für alle zusammengehen.
Dieses vierte Grundsatzprogramm wurde in den vergangenen Tagen vergleichsweise geschlossen verabschiedet. In wenigen Monaten muss ein Wahlprogramm vorgestellt werden, dann werden die Interessen deutlicher aufeinander prallen.
Die Grünen haben ihr Grundsatzprogramm beschlossen. Das waren Informationen von Klaus Remme. Und dazu können Sie auch ein Interview hören mit der Co-Parteichefin Annalena Baerbock, das dann morgen um 7.15 Uhr hier im Deutschlandfunk. Wir schauen nach Belarus. Auch heute sind dort wieder Zehntausende gegen den Machthaber Lukaschenko auf die Straßen gegangen. Allerdings auf andere Straßen als sonst. Das Ganze war nämlich dezentral. Die Polizei hat trotzdem mehr als 300 Demonstrierende festgenommen und teilweise geschlagen, so Menschenrechtsgruppen. Karin Bentsch berichtet.
Schätzungsweise zehntausende Menschen demonstrierten auch heute wieder in der belarussischen Hauptstadt Minsk gegen Präsident Lukaschenko. Die genaue Zahl ist schwer zu sagen, denn die Demonstranten versammelten sich diesmal nicht auf einem zentralen Platz, sondern trafen sich zunächst in ihren Wohnvierteln und zogen von dort aus in größeren Gruppen durch ihre Stadtteile. Eine neue Taktik der Organisatoren, mit der sie es der Polizei schwerer machen wollten, Demonstrationen aufzulösen und Teilnehmer festzunehmen. Pavel Latuschko, Mitglied des Organisationsteams, sagte im Fernsehsender Belsat: Jeden Sonntag marschieren Belarussen auf den Straßen ihrer Städte. Sie zeigen dem Regime, dass sie trotz der Einschüchterungsversuche nicht aufgeben und nie aufgeben werden. Wir sind nicht die Opposition, sondern die Mehrheit. Die Polizei hatte sich in Minsk mit einem Großaufgebot in Stellung gebracht, mit Wasserwerfern und gepanzerten Fahrzeugen. Die großen Plätze waren mit Metallgittern abgeriegelt. Zahlreiche U-Bahn-Stationen waren tagsüber gesperrt. Erst am späten Nachmittag, als die Demonstrationen zu Ende gingen, wurden sie wieder geöffnet. Die Behörden hatten zeitweise das Mobilfunknetz gedrosselt, um den Demonstranten die Kommunikation über soziale Netzwerke zu erschweren. Die Polizei löste größere Menschenansammlungen zum Teil mit Gewalt auf und setzte dabei zahlreiche Blendgranaten ein. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Vjasna gab es über 200 Festnahmen. Im Internet kursieren Videos, auf denen zu sehen ist, wie Polizisten Demonstranten verprügeln. Der Politikwissenschaftler Pavel Usow geht nicht davon aus, dass sich die politische Situation in Belarus schnell ändern wird. Lukaschenko wird bis Neujahr seinen Posten nicht verlassen, den er mit Gewalt erobert hat. Er wird sich auf keinen Dialog einlassen. Das System wird so weitermachen, wie es gerade agiert. Mit Terror, Druck, Verprügeln und Gewalt. Gleich bleibt dagegen das Verhalten der meisten Demonstranten. Sie gehen bereits seit Monaten auf die Straße und demonstrieren gewaltfrei. Viele hoben heute die Arme in die Luft, nicht um sich zu ergeben, sondern als Zeichen ihres friedlichen Protests.
In Belarus haben wieder Tausende gegen den Machthaber Lukaschenko demonstriert. Das waren Einzelheiten von Karin Bentsch. Schauen wir nach Westafrika, nach Burkina Faso. Dort haben die Menschen heute einen neuen Präsidenten und auch ein neues Parlament gewählt. Allerdings haben wohl etliche Wählerinnen und Wähler ihre Stimme nicht abgegeben aus Angst vor Gewalt. Teilweise seien die Wahllokale überhaupt nicht geöffnet worden. In Burkina Faso sind derzeit mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht vor islamistischen Gruppen und lokalen Milizen. Dunja Sadaki berichtet.
Der Binnenstaat Burkina Faso ist zum Sinnbild geworden für den sich ausbreitenden Terror in der Region. Es geht um ideologisch-religiösen Terror, aber auch um Routen für Drogen- und Waffengeschäfte. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sind erst die zweiten freien Wahlen, nachdem das Land fast 30 Jahre vom autoritären Dauerpräsidenten Compaoré regiert wurde. Die Menschen in Burkina Faso hatten sich nach dieser Zeit mehr vom demokratischen Wandel versprochen, sagt der politische Analyst Siaka Koulibaly. Politisch haben wir gedacht, dass wir eine neue demokratische Offenheit erleben werden. Eine wichtige Verbesserung war, dass wir nicht mehr eine dominierende Partei haben. Heute, 6 Jahre später, müssen wir aber trotzdem feststellen, es ist nicht wirklich besser geworden. Seit 2015 kamen mehr als 1200 Menschen bei Terroranschlägen ums Leben. 1 Million sind im eigenen Land auf der Flucht. Und das wird immer mehr zum Problem für viele Gemeinden, sagt Bürgermeister Bukari Ouedraogo, der Stadt Kaya im Zentrum des Landes. Wir haben diesen großen Zuzug von Vertriebenen nicht erwartet. Wir haben bei all unseren Planungen, unserer Investitionen die Vertriebenen nicht berücksichtigt. Und dies ist zu einem Kostenfaktor geworden. Die schwierige Sicherheitslage wird mehr und mehr zu einer humanitären Krise, warnen Hilfsorganisationen. Der sich ausbreitende Terror ist der größte Schwachpunkt von Amtsinhaberpräsident Rochma Christian Kabore, sagt der politische Analyst Siaka Koulibaly. Angesichts der vergangenen Attacken muss man feststellen, die terroristische Bedrohung ist nicht kleiner geworden. Sie hat zugenommen mit weit mehr Toten als noch im Jahr 2019. Die Sicherheitsfrage ist der wichtigste Punkt, an dem Präsident Kabore nicht erfolgreich war. Die gesamte ländliche Wirtschaft wurde von den Terroristen kaputt gemacht. Die schwierige Sicherheitslage überschattet auch den Wahlkampf. Wenige Tage vor den Wahlen wurden bei einem Angriff auf einen Militärkonvoi 14 Menschen getötet. Die Opposition will mit den Terroristen verhandeln, so auch Präsidentschaftskandidat Séphirine Diabré. Militäraktionen allein haben es noch nie geschafft, den Terrorismus irgendwo auf der Welt zu besiegen. Wir sehen es in Afghanistan bei den Taliban. Sie haben es nicht geschafft, sie mit Militäraktionen auszurotten. Das bedeutet, dass neben Militäraktionen auch andere Aktionen erforderlich sind. Wir müssen wissen, welche Forderungen verhandelbar sind und welche nicht. Mit Terroristen verhandeln lehnt Präsident Kabore bislang ab. Zur Präsidentschaftswahl stellen sich insgesamt 13 Kandidaten zur Wahl. Daher kommt es wahrscheinlich zu einer Stichwahl.
Und die Wahlergebnisse in Burkina Faso werden in den kommenden Tagen erwartet, Dunja Sadaki berichtete. Damit kommen wir jetzt zur Presseschau mit Michael Hesse.
Kommentiert wird unter anderem die Corona-Politik mit Blick auf die für Mittwoch geplanten Beratungen der Bundesregierung mit den Regierungschefs der Länder. Doch zunächst geht es um den Parteitag der Grünen, auf dem ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet wurde. Für den Weserkurier aus Bremen halten die Grünen nun alle Trümpfe in der Hand. Die Ausgangssituation für die Grünen ist günstig. Die SPD haben sie längst überholt und CDU, CSU schwächeln, können auch nicht mehr auf den Merkel-Bonus setzen und haben weder die Vorsitzenden noch die K-Frage geklärt. Wann also angreifen, wenn nicht jetzt? Die Tageszeitung Taz aus Berlin stellt ein subjektives Moment ins Zentrum ihrer Überlegung. Entscheidend aber ist die Botschaft, die sie über ihr Grundsatzprogramm geschrieben haben. Veränderung schafft Halt. Dieser Satz ist sehr klug, weil er das Sicherheitsbedürfnis der Deutschen adressiert, aber auch Reformwillen ausdrückt. Es ist ja aus grüner Sicht leider so, dass die Deutschen ganz gut lebten im fossilen Zeitalter, also nur begrenzt Lust auf Veränderung haben. Die Badische Zeitung aus Freiburg kommentiert: Deutlich wie nie hat die Parteiführung ausgesprochen, dass die Grünen nicht nur im Bund regieren wollen, sondern das Kanzleramt im Blick haben. Mit neuem Grundsatzprogramm zielt die einst linke Partei auf die politische Mitte, wo Wahlen gewonnen werden. Dass das erfolgversprechend sein kann, sieht man in Baden-Württemberg, wo es Ministerpräsident Winfried Kretschmann gelungen ist, tief ins bürgerliche Lager vorzustoßen. Kritischer sieht es die Süddeutsche Zeitung. Überfällig ist es, dass die Grünen endlich aufmachen gegenüber der neuen Gentechnik. Einige Delegierte haben das auf dem Parteitag tapfer versucht. Doch wenn die Grünen in ihrem Kompromiss zum neuen Grundsatzprogramm nun weiter auf Risikoforschung, Vorsorgeprinzip und strenge Regulierung bestehen, zeigt das eigentlich nur eins, dass die Partei nach wie vor weder die Biologie der Pflanzenzucht noch das Kernproblem der alten Gentechnik versteht. Die Berliner Zeitung wirft ein: Wenn Baerbock sagt, ihre Klimarevolution sei so radikal wie ein Bausparvertrag, bringt sie das Dilemma ihrer Partei unwillkürlich auf einen Punkt. Ein Bausparvertrag ist keine Revolution, so wie der Bau einer neuen Autobahn kein Klimaschutz ist. Und der Kölner Stadtanzeiger schreibt: Vom Anspruch der Grünen, radikale Avantgarde zu sein, ist nicht mehr viel übrig. Um anschmiegsam zu sein, schleifen sie Ecken und Kanten ab. Anderes Thema. Wie sieht eine erfolgreiche Corona-Politik aus, fragt die neue Osnabrücker Zeitung. Der Corona-Lockdown ist da und wird wohl bis zum Jahreswechsel andauern. Wäre das zu verhindern gewesen, wenn wir wie früher von Südkorea, Japan oder Taiwan gelernt hätten? Bei genauer Betrachtung ist das Nachahmpotenzial gering. Um Corona auszumerzen und dann auszusperren wie in China und Taiwan, bedürfte es weit drastischerer Maßnahmen wie dauerhafter Grenzschließungen. Für ein Land im Herzen Europas ist das politisch nicht durchsetzbar und würde zu katastrophalen Kollateralschäden führen. Die Augsburger Allgemeine gibt zu bedenken, nicht alles, was aus medizinischer Sicht angemessen ist, ist aus politischer Sicht auch angebracht. Das gilt besonders für die Festtage.
Soweit die Presseschau von Michael Hesse. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode, wünsche Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.